Jetzt nehme ich mir einfach die Freiheit, an dieser Stelle einfach nochmal die Anita Hallimann zu begrüßen, die ist extra noch da geblieben heute Morgen, damit die Männer auch mal sehen, von wem die Frauen gesegnet wurden gestern. Anita, vielleicht stehst du mal ganz kurz auf, dass wir wissen, wer du bist. Herzlich willkommen bei uns. Leider funktioniert die Technik heute nicht so, wie sie funktionieren sollte. Von daher gibt es ein paar Einblendungen, die ich eigentlich vorbereitet habe, nicht. Aber ich denke, das macht nichts. Ein junger Spanier will geistlich was erleben und voller Erwartung tritt er als Mönch in einen strengen Orden ein. Und zu den Klosterregeln gehört, dass er alle 2 Jahre nur 2 Worte reden darf. Der Mönch macht sich an seine Arbeit und schweigt. Nach 2 Jahren kommt er zum Abt und sagt seine 2 Worte. Bett hart. Dann schweigt er wieder 2 Jahre, er geht wieder zum Abt und sagt, Essen schlecht. Nach 2 weiteren Jahren wird er wieder zum Abt gerufen, um seine 2 Worte zu sagen und er sagt, gebe auf. Und der Abt meint, das wundert mich jetzt überhaupt nicht. Denn alles, was du die letzten 6 Jahre getan hast hier bei uns, du hast dich beschwert und beschwert und beschwert. Beschweren macht unser Leben nicht unbedingt leichter. Unser Leben ist eh schon nicht leicht, aber wenn wir uns beschweren, machen wir es eben noch schwerer. Und ausgerechnet wir wohlhabenden Deutschen gehören statistisch zu den Weltmeistern im Beschweren und Klagen. Der Klaus hat in seiner letzten Predigt schon darüber gesprochen und die Frage gestellt, warum sind wir oft so wenig dankbar? Und er sagte, ist es nicht oft so, weil wir meinen, wir hätten ganz selbstverständlich Anspruch auf ein angenehmes Leben, auf ein Leben ohne Tiefpunkte. Und da hätte ich jetzt einen kleinen Comic von Charlie Brown, da wo die Lucy da sitzt und sie sagt, manchmal bin ich ganz entmutigt. Und der Charlie sagt, ja Lucy, das Leben hat nun mal seine Höhen und Tiefen, wie du weißt. Und sie sagt, aber warum? Warum sollte es so sein? Warum kann das Leben nicht nur aus Höhepunkten bestehen? Wenn ich immer nur Höhepunkte will, warum kann ich sie nicht haben? Warum kann ich nicht von einem Höhepunkt zum anderen gehen? Von einem Höhepunkt bis zum Höchstpunkt. Ich will keine Tiefpunkte, sagt sie zum Schluss. Ich will eben nur Höhepunkte und Höhepunkte und Höhepunkte. Vielleicht sagen wir, das ist kindisch, aber ist das nicht oft die Einstellung auch bei uns so? Dass wir sagen, unser Leben soll am besten nur aus Höhepunkten bestehen, aber eigentlich gehen wir von Tiefpunkt zu Tiefpunkt. Und vielleicht ist es so, dass du jetzt entweder in einer Krise steckst oder gerade aus einer Krise herauskommst oder gerade in eine Krise hineingehst. Und das Thema heute Morgen ist dankbar in Krisen. Und habe mich gefragt, ist dieses Thema nicht in sich schon ein Widerspruch? Dankbar in Krisen. Und wahrscheinlich werden die meisten sagen, sicher kann man dankbar auch noch sein in Krisen, weil es gibt immer noch genug Dinge außerhalb der Krise, für die ich dankbar sein kann. Aber wenn ich das jetzt noch krasser formuliere und würde sagen, dankbar für Krisen, geht es dann nicht ein bisschen zu weit? Dankbar für meine Krankheit. Dankbar für deine Behinderung. Dankbar für deine Demütigungen in der Arbeit. Dankbar für deine Kündigung. Geht sowas? Mein Gebet für diese Predigt oder mein Ziel ist, dass wir am Ende dieses Gottesdienstes zumindest ansatzweise beten können. Herr, ich verstehe zwar deine Wege nicht in meinem Leben, aber ich möchte auch für meine Krise danken. Ich möchte auch zu Anfang noch mit uns beten. Vielleicht stehen wir noch mal kurz auf dazu. Herr Jesus, ich möchte Danke sagen, dass wir jetzt dein Wort hören dürfen. Herr, und nicht das, was wir denken, zählt, sondern Herr, das, was du uns in deinem Wort schenkst. Herr, das muss Grundlage für unser Leben sein und bleiben. Ich bitte dich jetzt für die Kinderstunde, dass es dort so ist, dass die Kinder merken, auf diesem Weg können sie gehen. Und ich bitte dich, dass du uns auch hilfst jetzt im Hören, dass wir unsere Herzen aufmachen und dass du jedem das dort Verständnis gibst, wo es braucht, wo es Not hat in seinem Leben. Amen. Warum sollen und können wir als Christen dankbar sein in Krisen? Ich glaube, es kommt ganz wesentlich auf unsere Blickrichtung an, wie so oft. Wonach richtet sich mein Blick? Und diese Blickrichtung möchte ich im Wesentlichen mit drei Begriffen umschreiben. Der erste Begriff heißt Aufschauen. Der zweite Begriff heißt Dahinterschauen und der dritte Begriff heißt Vorausschauen. Aufschauen, Dahinterschauen und Vorausschauen. Das erste Aufschauen, steck den Kopf nicht in den Sand, sondern blicke auf zum Herrn. Psalm 121, ich hebe meine Augen auf zu dem Herrn, woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wenn deine Hilfe nicht kommt, dann steht der Herr trotzdem immer noch über den Bergen von deinen Problemen. Gott steht über deiner Krise. Gott ist immer noch Gott, haben wir vorhin gesungen, gell? Und da ändern auch deine größten Probleme nichts daran. Manchmal ist es doch so, bei mir, dass wenn ich in Schwierigkeiten gerade, dass ich mich dann so verhalte, als ob Gott nicht mehr Gott ist. Aber Gott ist immer noch Gott. Das heißt, er ist allwissend, er weiß um dein Leid. Er ist barmherzig, er leidet mit dir mit. Er ist allmächtig, er ist immer noch größer als deine größte Krise. Und was ganz wichtig ist, Gott macht keine Fehler. Und wenn du diese Wahrheiten glaubst, Gott ist allwissend, er ist barmherzig, er ist allmächtig und er macht keine Fehler. Wenn du diese Wahrheiten glaubst, dann hast du schon Grund genug zum Danken, auch in den Krisen. Gott macht keine Fehler, das ist ein Glaubensgrundsatz. Im Psalm 135, Vers 6 sagt der Psalmist, alles, was der Herr will, das tut er, im Himmel und auf Erden. Der Herr tut alles, was er will und er kann nie etwas Böses oder Falsches tun. Oder 2. Samuel 22, Vers 31 sagt der König David am Ende seines Lebens, dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. Und das sagt der David unmittelbar, wenn er zurückschaut, wo ihn sein Sohn Absalom seinen Thron streitig gemacht hat, wo er fliehen musste, wo er getrauert hat um seinen Sohn, wo der Absalom dann verloren ging und starb. Das sagt der König David, wo er zurückschaut, wo er vom Saul verfolgt wurde, wo er seinen besten Freund Jonathan verloren hat, wo er selber in Ehebruch fiel. Sein Leben war voller Krisen. Aber er spricht, dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. Er macht keine Fehler. Und wenn das so ist und wenn du gerade in einer Krise steckst, dann heißt es, entweder hat Gott dir selber diese Krise geschickt oder er hat sie zumindest zugelassen. Aber bei alledem hat er keinen Fehler gemacht. Er steht drüber. Deshalb lauf in deiner Krise nicht von Gott weg, sondern wende dich ihm zu. Und wenn du gerade den umgekehrten Weg einschlägst, dann wäre das fatal. Und gerade das passiert so oft. Ich habe in diesem Jahr einige Gespräche geführt mit Gläubigen, wo sie dachten, jetzt, wo mein Leben nicht mehr so glatt läuft, wo es nicht mehr so läuft, wie ich es mir vorstelle, dass man dann anfängt, Gott anzuklagen und sich von ihm abzuwenden. Dass man sich fragt, wie kann er das zulassen? Wie bin ich von Gott enttäuscht? Ich wollte ihm dienen und jetzt bestraft er mich, gell, mit diesem Unfall oder mit dieser Krankheit oder mit der Kündigung oder was immer kommt. Ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ich bin zu enttäuscht von Gott. Das ist rein menschlich verständlich, so zu denken. Aber der Herr erwartet von seinen Kindern, dass sie nicht menschlich denken, sondern geistlich. Und genauso wie der Hiob dann sagte, ich kann mich nicht von Gott lossagen, dass wir genauso reagieren. Blicke auf zu ihm, er ist immer noch Gott. Er ist immer noch genauso barmherzig und genauso gerecht, wie er es seit jeher war. Er verändert sich nicht. Und dann schaue ich auf Jesus, wie er sich windet, voller Schmerzen am Kreuz und in unermesslichem Schmerz hinausschreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann denkt man sich, ist Gott ein Tyrann, dass er seinen Sohn so leiden lässt? Ist ihm ein Fehler unterlaufen? Nein, er ist immer noch genauso rein, genauso heilig, genauso barmherzig und er macht keine Fehler, auch wenn es manchmal überhaupt nicht so den Anschein hat. Dankbar in Krisen. Ich glaube, es ist immer ein Segen, wenn wir in schweren Krisen, wenn wir dort drinstecken in Prüfungen, wenn wir dann über Gottes Größe und über Gottes Charakter nachdenken. Schau über die Berge, richte deinen Blick auf den Herrn und denk über ihn nach. Psalm 50, Vers 14 und 15, da heißt es, opfere Gott Dank und erfüll dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Und das opfere Gott Dank, das steht vor der Errettung aus dieser Prüfung. Das heißt, opfere Gott Dank und erfülle ihm deine Gelübde, nicht erst, wenn die Not vorbei ist, sondern schon in der Not selbst. Und das Opfern, das spricht ja davon, dass es mich was kostet. Gell? Opfern ist nicht unbedingt etwas, was ich gerne mache. Das erste war Aufschauen. Aufschauen zu Gott. Das zweite Stichwort heißt Dahinterschauen. Dahinterschauen. Gott steht dahinter. Er steht nicht nur über deiner Krise, sondern er steht auch hinter deiner Krise. Das heißt, er hat einen Plan mit dem Ganzen. Eine Krise ist immer auch eine Chance für uns. Für Gott sind deine Krisen seine Möglichkeiten. Das Wort Krise kommt ja aus dem griechischen Krisis und das bedeutet vom Wortstamm her eigentlich Entscheidung oder entscheidende Wende. Oder im Medizinischen gibt es den Begriff Krisis, habe ich gelesen, da bedeutet es einen Höhe- und Wendepunkt einer Krankheit. Also da liegt was Positives in diesem Wort. Eine Missionarin hat einmal in Südamerika beobachtet, wie ein Mann draußen im Garten wie wild auf einen Avocadobaum einschlägt. Und sie dachte, jetzt muss sich mein Mann irgendwie abreagieren, irgendwie hat er eine Wut in sich und sie fragt ihn. Aber der Grund war folgender. Diese Bäume muss man, während sie blühen, recht plagen, damit sie Frucht ansetzen. Und man hackt ihn in die Rinde weg und hackt die auf die Wurzeln ein und man treibt dicke Stahlnägel in den Stamm, damit der Baum Frucht bekommt. Ein Baum also, der umso reichere Frucht trägt, je gröber man mit ihm umgeht. Welchen Segen bewirken Krisen, Schläge, Bedrängnisse bei uns? Wie benutzt Gott Krisen und schwierige Lebensumstände, um bei uns, bei dir geistliches Wachstum zu fördern? Das erste ist, Gott schickt Krisen, damit wir abhängiger werden von ihm. habe jetzt ein paar Stellen aus dem 2. Korintherbrief und Römer. 2. Korinther Kapitel 12. Da schreibt der Apostel Paulus, ist uns bekannt, denke ich, diese Stelle. Und es wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage. Ich glaube, manche Übersetzungen haben hier statt Pfahl Dorn. Aber wenn ich die Beschreibung von Paulus weiterlese, dass er es vergleicht mit einem Satan, der ihn mit Fäusten schlägt, dann denke ich schon eher an einen Pfahl, der ihm das Leben wirklich schwer macht. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich am liebsten vielmehr mich meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Was immer dieser Pfahl bei Paulus war, er betet, Herr, dieser Pfahl, diese Krankheit, dieses Leiden, das schwächt mich, bitte nimm's weg. Und der Herr antwortet, du brauchst nichts anderes als meine Gnade. Je schwächer du bist, umso mehr kann ich dich gebrauchen. Und es ist erstaunlich, wie der Paulus dann reagiert, gell? Wenn er jetzt menschlich reagiert hätte, dann hätte er gesagt, also so nicht, Herr. Ich setze mein Leben für dich ein und du schickst mir einen Pfahl, der mich bei jedem Schritt quält und einengt und einschränkt. Gehst du so mit deinem Diener um? Nein, das muss ich mir nicht gefallen lassen. Ich gehe jetzt in Pension und kannst einen anderen suchen. Aber der Paulus sagt es nicht. Das ist erstaunlich. Er akzeptiert sein Leiden nicht nur, sondern er ist sogar dankbar dafür und sagt, ich trage jetzt meine Schwäche gern. In Vers 9 und 10 heißt es, darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wer von euch hat Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen und Ängsten? Wenn wir schwach sind, dann kapitulieren wir in unserer eigenen Ohnmacht und dann kann Christus sein Leben in uns besser verwirklichen. Vor 2 Wochen hat der Achim Huth hier gepredigt aus dem Leben Jakobs und es sind mir einige Dinge hängen geblieben, einige Dinge nachgegangen. Der Stammvater Jakob hat sich immer wieder durchgeboxt in seinem Leben, gell? Zuerst betrügt er seinen Bruder Esau um sein Erstgeburtsrecht, dann muss er flüchten, dann kommt er zu seinem Onkel Laban nach Haran. Er dient die ersten 7 Jahre für die erste Frau, weitere 7 Jahre für die zweite Frau, 6 Jahre obendrauf sind es 20 Jahre, bis Gott zu ihm spricht. Und jetzt geh wieder zurück in dein Vaterland, zu deinem Vater. Und dann bereitet der Jakob alles Menschliche vor, um seinem Bruder Esau zu begegnen. Von der Begegnung zu seinem Vater steht gar nichts, aber er hat panische Angst vor der Begegnung mit Esau. Und er musste sich denken, der bringt mich um. Und dann kommen sie an diesen Fluss Jabbok und er schickt seine ganzen Scharen, seine Knechte, seine Verwandten, die Tiere, alle hinüber am Fluss und er bleibt in dieser Nacht zurück. Ich denke, wir kennen die Geschichte, wo er dort mit dem Engel Gottes oder mit Gott selbst dann kämpft. Wo ihn Gott auf die Hüfte schlägt, die stärkste Stelle und die empfindlichste gleichzeitig für einen Mann. Und wo er dann hinkt. Aber jetzt stelle ich mir den nächsten Morgen vor. Die Verwandten, die Knechte von Jakob, die sind alle schon versammelt, aufgestanden und murmeln, ja, wo ist denn unser Stammvater Jakob? Hat ihn schon irgendjemand gesehen? Und einer sagt, der ist bestimmt geflüchtet. Der ist abgehauen, der hat es mit der Angst bekommen. Und plötzlich irgendwo hinten im Hintergrund taucht eine Gestalt auf, im Nebel aus dem Fluss herauf. Und dann sagen sie, das ist er, das ist Jakob. Und ein anderer sagt, nein, das ist er nicht, schau, wie der ausschaut. der hinkt. Das kann nicht Jakob sein. Doch, das ist er. Und dann schleppt sich der Jakob heran und steht in ihrer Mitte. Und sie sagen, schau doch, wie die aussieht. Blaues Auge, zerkratzt, zerbeult. Und der Jakob steht vor ihnen und sagt, hey Leute, so gesegnet wie in dieser Nacht war ich noch nie. Jakob wurde in dieser Nacht von Gott deutlich geschwächt. Und jetzt konnte er dem Esau nicht einmal mehr davonlaufen. Aber er wurde in seiner Schwachheit abhängiger von Gott. Und durch diese Abhängigkeit wurde er im Grunde genommen stärker. Und wo er vorher mutlos war, da geht er jetzt mutig seinem Bruder Esau entgegen. Während der Vorbereitung kam mir der Gedanke, ab und zu schweifen meine Gedanken noch in die Bibelschulzeit, immer weniger, aber doch immer wieder mal, dass ich mir fragte, was war eigentlich der größte Segen auf der Bibelschule? Und vor Jahren hätte ich immer noch gesagt, ja, das Lernen aus Gottes Wort und die Gemeinschaft mit den anderen Studenten, das war schon der größte Segen. Aber je mehr ich darüber nachdenke, tendiere ich fast zu sagen, der größte Segen lag in so manchen, wenn auch ganz, ganz kleinen Demütigungen, die mich der Herr dort auch erfahren ließ. Zum Beispiel erinnere ich mich an den Bankettabend, den wir als Klasse ausgerichtet haben, und das ist eine Lappalie, gell? Aber ich hatte da irgendwo in dem Stück auch eine wichtige Rolle zu spielen. Ich war irgend so ein Edelritter und hatte das super gut vorbereitet, kam auf die Bühne. Ich wusste, ich war von den Leuchten geblendet wie noch was. Ich wusste, da sitzen ein paar hundert Leute und vor allem die Lehrer, die Persönlichkeiten, die man ja respektierte. Und dann ging ich dort auf die Bühne und dann kam so der Satz von diesem Edelfräulein runter vom Turm und ich sollte darauf antworten. Und darauf war das ganze Stück aufgebaut, gell? Und sie sagte nur einen kleinen Satz anders. Und ich war total aus dem Konzept. Ich stand da, ich sah nur noch die Lampen und dann sagte ich auf Bayerisch, ja so ein Mist, jetzt habe ich meinen Text vergessen. Und im Nachhinein habe ich gemerkt, dass die das alle so gar nicht mitbekommen haben. Für mich brach eine Welt zusammen. Das ganze Stück war gekippt. Und ich weiß noch, an diesem Abend, ich bin rausgelaufen in der Nacht und habe mir gedacht, jetzt muss ich von der Schule gehen. Gell? Das hält's nicht aus. Und wenn mir da in dieser Nacht einer gesagt hätte, du Schorsch, in dieser Nacht bist du sehr gesegnet worden, dann hätte ich ihm gesagt, du bist ein Sadist. Oder einmal, als ich zweiter Schulsprecher war, erinnere ich mich, da sollte ich irgendwas ansagen von vorne. Ich war so nervös und habe so gezittert mit dem Blatt, dass ich es nicht mehr halten konnte, dass einer von den Schülern hochkommen musste, um mir mein Blatt zu halten. Und es ist so, als ob Gott mir durch diese Kleinigkeiten, aber durch diese Demütigung sagen möchte, Schorsch, hab doch den Mut, dein Gesicht zu verlieren. Hab doch den Mut, dein Gesicht zu verlieren. Solange du selber noch stark sein willst, kann ich nicht durch dich wirken. Und vielleicht denken jetzt manche, ja, das, was du erlebt hast, das ist ja harmlos. Ja, es ist wirklich harmlos. Wenn ich es vergleiche mit manchen Schicksalsschlägen, die einige von euch erleiden und erdulden müssen. Aber ich glaube, das Prinzip ist das gleiche. Zum Beispiel, eine Ehe geht zu Bruch. Könnte Gott es zum Guten nützen? Eine Ehescheidung ist in der Regel für beide Ehepartner eine unwahrscheinliche Demütigung. Und oft ist es ja auch so, dass die Scheidung verstärkt von einer Seite ausgeht, während der andere unbedingt noch an seiner Partnerschaft, an der Ehe festhalten will. Ich möchte jetzt auf keinen Fall sagen, dass ich eine Scheidung für gut heiße, bloß nicht. Aber wie könnte jemand denn in so einer Situation noch dankbar bleiben? Das Erste wäre aufschauen, dass du nicht resignierst und dass du betest, Herr, ich weiß, du stehst immer noch drüber. Wir haben alle Fehler gemacht, sind alle gedemütigt, ich bin gedemütigt, aber weiß, du machst keine Fehler und von dir will ich jetzt auch Hilfe erwarten. Und das Zweite ist, dass ich versuche, dahinter zu schauen und sage, Herr, mir mangelt es an Weisheit. Ich weiß nicht, was das soll, aber wozu möchtest du diese Situation in meinem Leben noch zum Besten dienen lassen? Gib mir Weisheit dafür. Was möchtest du in meinem Leben wachsen sehen? Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir alles, was in unserem Leben geschieht, das Gute wie das Schlechte, dass wir alles irgendwie in die Beziehung zu Gott bringen. Nichts von ihm isolieren, sondern dass wir alles in Beziehung zu Gott bringen. Meine Abhängigkeit von Christus ist viel wichtiger als mein irdisches Wohlergehen. Meine Abhängigkeit zu dem Gekreuzigten ist viel wichtiger, als dass es mir irgendwie gut geht auf dieser Welt. Der Søren Kierkegaard, der dänische Philosoph, der hat geschrieben, so ein einfacher Satz, obwohl er auch schwierige geschrieben hat, aber er hat geschrieben, ich bin von Herzen dankbar für alle Niederlagen und Krisen, denn nur die sind es, die mich immer wieder zurücktreiben in das Gebet und in die Arme Gottes. Ich bin dankbar für alle Niederlagen und Krisen, denn die sind es, die mich immer wieder zurücktreiben ins Gebet und in die Arme Gottes. Gott schickt uns Krisen, erstens, damit wir abhängiger werden von ihm, zweitens, damit wir verständnisvoller für andere werden. Da lese ich nur einen Bibeltext, auch aus dem 2. Korinther Kapitel 1, 2. Korinther Kapitel 1, Vers 3 und 4. Sagt Paulus, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der Gott des Ausharrens und des Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Wir kommen in Bedrängnisse, wir schauen auf zum Herrn, werden getröstet. Und jetzt dienen uns diese Bedrängnisse, die wir durchmachen, damit wir uns in andere Schicksale, in andere Nöte, in andere schwierige Situationen von anderen auch hineinfühlen können und Trost geben. Den Trost, mit dem wir getröstet wurden. Ein weiteres, Gott schickt uns Krisen, damit wir standhafter werden. Standhafter werden. Römer Kapitel 5, Vers 2. Römer 5, Vers 2 heißt es aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis Standhaftigkeit wirkt. Ein Baum wird nur dann tiefe Wurzeln in seinem Boden graben, wenn Stürme von außen kommen. Gell? Je stärker die Stürme kommen von außen, umso mehr wird sich der Baum in den Boden klammern und dadurch wird er standhafter. Und genauso wird ein Christ erst dann fest in seinem Glaubensleben werden, wenn ihm der Herr auch Prüfungen und Lasten auferlegt. Deshalb dürfen wir uns freuen und danken, wenn wir in mancherlei Anfechtungen fallen, so wie es der Jakobus sagt. Gott schickt uns Krisen, damit wir abhängiger werden von ihm und dadurch stärker, damit wir verständnisvoller werden für andere, damit wir standhafter werden und ein viertes noch, damit wir hoffnungsvoller werden. Er schickt uns Leiden, Krisen, damit wir hoffnungsvoller werden. Der Vers in Römer 5 geht noch weiter. Vers 2, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis Standhaftigkeit wirkt. Die Standhaftigkeit aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Der Paulus sagt hier so ganz ungeschützt, wir freuen uns in Bedrängnissen und Krisen, sondern wir rühmen uns sogar drüber. Warum? Weil am Ende Hoffnung herauskommt. Kann mir das jemand erklären? Ist das nicht auch ein Widerspruch? Wie sollen Krisen Hoffnung bewirken? Und als Beispiel gibt uns der Paulus selber wieder im 2. Korintherbrief, in 2. Korinther Kapitel 1. 2. Korinther 1, Vers 8 und 10. Da sagt er denn, wir wollen euch Brüder nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten. Über unser Vermögen hinaus, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Also das erste war Aufschauen. Und dann sagt er, er hat uns dann auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er es auch weiter tun wird. Da hat der Paulus eine übergroße Prüfung, Last zu tragen. Und am Ende bewirkt es bei ihm Hoffnung. Er sagt, diese Prüfungen oder diese Lasten, die sind wie Prüfungen zu verstehen. Das ist wie in der Schule, gell? Wahrscheinlich sitzen einige hier, ich weiß nicht, ob jemand morgen irgendjemand eine Schulaufgabe oder eine Ex zu schreiben hat. Aber wenn du morgen eine Schulaufgabe schreiben musst, dann bist du heute und morgen früh wahrscheinlich in Bedrängnis. Kleine bis mittlere Krise. Vielleicht auch mittlere bis große Krise, ich weiß jetzt nicht so. Aber du bist in Bedrängnis, gell? Und was tust du? Du lernst und du betest, um einigermaßen ungeschoren durch diese Prüfung, durch diese Krise durchzukommen. Und morgen Mittag schnaufst du dann tief durch und sagst, pff, geschafft, Prüfung bestanden, vielleicht sogar mit einer 2. Und das gibt Hoffnung, oder? Diese bestandene Prüfung gibt Hoffnung für die nächste Prüfung, die vielleicht noch schwerer wird. Und so sagt Paulus, ist es auch mit unserer Lebensschule, wenn es gibt Prüfungen, es gibt Krisen, Bedrängnisse und die gehören zu unserem Leben, aber wir sollen sie nicht als Bedrohung sehen, sondern als Herausforderung. Und wenn jetzt die nächste Bedrängnis in dein Leben kommt, wie reagierst du dann? Dann reagier nicht und sag nicht, ach, jetzt muss das auch noch kommen. Warum muss mir das jetzt auch ausgerechnet auch noch passieren? Sondern die richtige Reaktion wäre, dass du sagst, jetzt bin ich aber schon mal gespannt, wie mich der Herr durch diese Krise auch wieder durchbringen wird. Jetzt bin ich mal gespannt, wie Gott das jetzt wieder macht. Das ist ein anderer Denkansatz, gell? Wenn du so denkst, gibst du Gott die Ehre und du gibst nicht nur Gott die Ehre, sondern du nimmst in deinem Leben dir selber auch viel Druck weg. Und du kannst dankbar sein mitten in Krisen, weil du weißt, dass es dich am Ende hoffnungsvoller macht. Gott schickt uns Krisen und er steht dahinter und er gebraucht sie. Das alles hat mit Dahinterschauen zu tun. Ich kenne deine Krisen nicht, aber ich weiß, deine Krisen sind nicht nur negativ. In den Augen des Teufels sind deine Schwierigkeiten, für ihn sind es Möglichkeiten, um dich zu Fall zu bringen. Aber für Gott sind es Möglichkeiten, um dich stärker zu machen und stabiler und hoffnungsvoller und verständnisvoller. Das erste ist Aufschauen, dass ich sage, Herr, ich weiß, du stehst drüber, du machst keine Fehler. Das zweite ist Dahinterschauen, dass ich sage, Herr, mir mangelt es an Weisheit, ich weiß nicht, zeig du mir, wozu du das gebrauchen möchtest in meinem Leben. Und das dritte mache ich jetzt kurz vorausschauen. Römer 8, Vers 18 ist bestimmt einer meiner Lieblingsverse. Da sagt Paulus, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden in der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Wenn es eine Waage gäbe, wo du auf der einen Seite dein Leben drauflegen kannst, mit allem Schwierigen, mit all der Not, mit all deinem Leiden. Und auf die andere Waagschale, sagte Paulus, legst du die Herrlichkeit drauf, die auf dich wartet. Dann ist es kein Vergleich. Diese 70, 80 Jahre hier auf der Erde, die fallen nicht ins Gewicht. Die sind so unbedeutend gegenüber der Herrlichkeit, die auf dich wartet. Ich habe von einer Marie Duroy gelesen in Frankreich. Die wurde mit 16 Jahren eingekerkert in Egmort. Und dort in dieser Zelle, wo sie drin war, kann man heute noch ihr Gekratzel auf den Wänden lesen, was sie da reingeschrieben hat. Und die war, ich weiß nicht, über 40 Jahre war sie in diesem Gefängnis, bis sie als alte, körperlich gebrochene Frau mit knapp 60 Jahren aus ihrem Verlies wieder rauskam. Aber wenn diese Marie heute zu uns reden könnte, dann würde sie sagen, diese 40 Jahre im Kerker, die fallen doch nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit. Jetzt bin ich schon über 200 Jahre beim Herrn. Sieh dein Leben realistisch, sieh voraus. In 2. Korinther 4, Vers 17 sagte Paulus, wenn du etwas über Leiden erfahren möchtest, dann lies den 2. Korintherbrief. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit müssen wir vor Augen haben. Der jüdische Psychologe Dr. Viktor Frankl, der wurde eingekerkert, weil er Jude war, wegen seiner Abstammung im Dritten Reich, ins Konzentrationslager. Und er hat die Zeit genutzt, Studien anzustellen über die Menschen dort drin. Und er hat das dann in einem Buch geschrieben, herausgefunden, dass in erster Linie nicht die Gefangenen überlebten, die psychisch oder körperlich stärker waren, sondern dass diejenigen eher überlebten, die noch ein Ziel vor Augen hatten. Auf die zum Beispiel ein Mädchen draußen wartete oder die noch irgendwie eine berufliche Perspektive hatten. Was für eine wunderbare Perspektive und Zukunft haben wir als Kinder Gottes. Der Paulus kann es fast nicht ausdrücken. Er sagt, eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Das geht über unseren Horizont. Wenn das so ist, dann nehmen wir doch dieses Leben hier, nehmen wir uns nicht so wichtig. Ist ja auch nicht so wichtig. Dankbar in Krisen, Gottes Wort sagt ja dazu. Aber vielleicht müssen wir immer wieder unsere Sichtweise neu korrigieren lassen. Wir dürfen unser Leben hier auf der Erde nicht so selbstverständlich denken, es wäre ein Angebot von glücklichen Stunden, sondern es ist vielmehr ein Bewährungsfeld. Ein Bewährungsfeld, wo glückliche Stunden auch dabei sind. Preist den Herrn dafür. Aber es ist nicht in erster Linie ein Angebot von glücklichen Stunden. Durch Prüfungen und Krisen wird vieles von uns gefordert, aber gerade in Krisen werden wir von Gott auch gefördert. Als Persönlichkeiten. Und deshalb brauchen wir unsere Krisen. Und deshalb dürfen wir sogar Dank sagen dafür, weil Gott alle Dinge in unserem Leben zum Guten mitwirken lässt. Amen.